Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Life. Und ich freue mich sehr, heute am anderen Ende der Leitung wieder den lieben Peter zu sehen und zu hören. Guten Morgen, Peter.
Guten Morgen und einen lieben Gruß aus dem kalten Stuttgart.
Einen lieben und kalten Gruß zurück. Wir haben uns gerade schon erzählt, Nebel, Kälte, aber jetzt bricht so langsam die Sonne durch. Wunderschön, der Peter war schon fleißig, der hat schon trainiert. Und ja, da kann ich direkt unser heutiges Thema aufgreifen. Wir reden nämlich heute über Training, Trainingsgestaltung, besonders effektive Trainingsgestaltung. Und haben uns gerade ein bisschen ausgetauscht, haben gesagt, wir gehen locker in das Thema rein. Ich habe ein paar Mitgliederfragen und als erstes wollen wir einsteigen, indem wir mal kurz auf die Muskelfasertypen eingehen und auf die Trainingsbereiche, was wichtig ist, je nach Trainingsziel. Also vielleicht kann sich jetzt jeder Zuhörer noch einmal kurz ins Gedächtnis rufen, was ist denn gerade mein primäres Trainingsziel? Und dann hoffe ich, dass ihr den maximalen Nutzen aus der heutigen Folge für euch rausziehen könnt. Peter, damit übergebe ich dir jetzt mal erst das Wort.
Also ich schiebe die Muskelfasertypen mal noch ein bisschen nach hinten, weil ich glaube, wir müssen grundsätzlich erstmal, wie du schon sagst, über Ziele und so sprechen. Also wer trainiert, warum trainiert er, was will er oder sie erreichen und dann aber ganz übergeordnet, egal wie ich trainiere, steht erstmal, wie regelmäßig trainiere ich und wie viel Zeit gebe ich mir, um ein Ziel zu erreichen. Ja, weil eine Woche hochmotiviert zu trainieren, zwei Wochen nicht zu trainieren, eine Woche wieder trainieren, das wird nicht funktionieren. Das heißt also erstmal viel wichtiger als die Art, wie ich trainiere, ist die Regelmäßigkeit. Und das sollte nicht zu wenig sein. Und wenn ich kein Leistungssportler bin, dann darf das aber auch nicht zu viel sein. Beim Leistungssportler darf das auch nicht zu viel sein. Der hat nur ganz andere Möglichkeiten in der Regeneration. Also wenn der sein Geld damit verdient, dann ist sein Leben um das Training gestrickt und wir haben ein Leben und trainieren zwischendurch. Und das muss man dann auch nochmal ein bisschen unterscheiden. So, und demnach würde ich erstmal vorne anfangen mit der Häufigkeit und einmal in der Woche sich zu bewegen, ist zu wenig. Weil wir setzen einen Reiz, haben eine viel zu lange Pause. Das heißt, der Körper wird in der Anpassungsphase dafür sorgen, dass der Körper besser wird, leistungsfähiger wird, straffer, mehr Muskeln aufbaut, mehr Kondition aufbaut. So, und wenn diese Pause zu lange ist, dann ist er einfach wieder genau da, wo ich angefangen habe. Also wäre schon so das Minimum, Leistung, die man bringen sollte, zweimal die Woche einer sportlichen Betätigung nachzugehen. Mhm. So, und wenn ich jetzt mit dir rede und ich sage, eine zweimal die Woche Sport, das ist halt ja echt für uns sehr, sehr wenig. Ne? Aber das wäre so das Minimum. Und manche Leute trainieren halt gerne und manche trainieren halt nicht gerne. Und auch wenn sie es nicht gerne machen, aber zweimal die Woche, ne, zwischen einer halben Stunde und Stunde Training sollten die tatsächlich machen. So, da würde ich erstmal ansetzen. Ne? Also regelmäßig ist erstmal wichtiger als das, was ich trainiere. Und dann muss mein Training natürlich angepasst sein auf das, was ich als Ziel habe. Aber für dich ja gerade auch und dein Trainerteam, wo holen wir den Kunden ab? Also der Kunde kann ja ein riesengroßes Ziel haben, meinetwegen einen Marathon laufen, hat aber vorher noch nie trainiert. Also muss ich erstmal schauen, kann der laufen? Wie läuft der? Ist es mechanisch möglich? Ist es gesund für den zu trainieren? Wie viel Training kann der gerade vertragen? Ja, und was muss ich vielleicht erst an Rahmenbedingungen schaffen, damit der überhaupt auf einen Marathon trainieren kann? Oder ins Krafttraining kann? Oder, ne? Das heißt also, es kommen immer so ein paar Faktoren noch mehr dazu. Aber ganz vorne steht natürlich erstmal, dass der Kunde trainieren will mit einem gewissen Ziel. So, und jetzt will nicht jeder eine Beinpresse oder eine Kniebeuge machen, sondern die wollen tatsächlich halt eine schöne Oberschenkelmuskulatur oder ein schönes Gesäß haben oder so. Und dann gibt es natürlich auch noch Leute, die sagen, nee, ich mache aber so eine Kniebeuge oder eine Beinpresse, weil ich stark sein möchte. Auch das ist ein anderes Ziel. Ja, also deswegen ist diese Trainingswelt so schwierig, so im Gesamten zu pauschalisieren. Du musst jetzt so und so viel Wiederholung machen, du musst so und so oft trainieren. Es kommt einfach ganz klar auf die individuelle Zielsetzung an und natürlich auf den Status, wo hole ich den Kunden ab. Also ich habe mit 18, 19 Dinge im Training gemacht, die mir jetzt schon wehtun, wenn ich nur daran denke. Mhm. Wo mir auch jetzt schon quasi, oder wo ich jetzt schon wüsste, die nächsten zwei, drei Tage tut mir alles weh. Ja, also muss man auch da natürlich schauen, in welchem Zeitraum seines Lebens oder welchem Stadium seines Lebens ist der Kunde.
Guter Hinweis. So, wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Wollen wir denn uns jetzt an den Trainingszielen entlang arbeiten, dass wir je nach Ziel sagen, welches Training ist da am geeignetsten?
Genau, lass uns doch mal so reingehen. Mhm. Weil Ziele ist, glaube ich, am einfachsten für den Hörer auch, sich wieder zu kategorisieren, ne, und zu erkennen, okay, das möchte ich gerne machen. Mhm. Ja, und dass wir da halt dann da auch ein paar Tipps loswerden können. Und so Muskelphasetypen sind schon spannend, aber die sind natürlich verbunden mit dem jeweiligen Trainingsziel.
Genau, das können wir dann einfließen lassen. Genau. Ne? Gut, also wenn ich jetzt mal so denke an die Kundschaft, die hier jetzt so bei uns ins Fitnessstudio kommt, lustigerweise sagen, ich würde mal sagen, so 70-80% der Kunden im Erstgespräch, na, ich möchte einfach fitter werden. Aber wenn sie dann mit dem Trainer vertrauter werden, dann geht es schon los, dass sie dann sagen, ja, es können auch ruhig ein paar Fündchen weniger sein und ich möchte straffer sein, beziehungsweise nackt besser aussehen. Ich behaupte, nach wie vor ist das eins der primären Ziele, warum Leute zu uns kommen. Wie gehen wir dann vor?
Und das zeigt ja auch jede Statistik, ne? Ich meine, vielleicht müssen wir dann auch mal vorher mit denen sprechen, wenn wir diese allgemeine Zielsetzung haben, fitter werden, was ist denn Fitness für dich? Und wenn du 10 Leute fragst, wirst du 10 verschiedene Antworten bekommen. Mhm. Der eine sagt, er möchte schlank sein, der andere sagt, er möchte straffer sein, der andere sagt, er möchte schneller laufen, ein besseres Herz-Kreislauf-System haben, der andere möchte stärker sein. Und alle haben irgendwie recht, ne? Manche wollen nur gesünder sein. Aber das heißt, man muss irgendwie mal gucken, was ist denn Fitness überhaupt? Und Fitness gibt, es gibt, glaube ich, so eine ganz allgemeingültige Definition, die irgendwo in einem Wörterbuch steht. Aber das ist tatsächlich in Deutschland nicht so stark definiert, ne, wie in manchen Sportarten, wo man tatsächlich Fitness messen kann. Mhm. Also ein Ausdauersportler, den wirst du messen an seinem VO2-Wert. Ne? Also wie viel Sauerstoff kann der halt konvertieren im Training und wie gut ist dadurch seine Ausdauerleistung, wie niedrig sein Ruhepuls und sein Belastungspuls. So, jetzt hast du einen Ausdauersportler, der wirklich eine tolle Herzfrequenz hat, aber dem fehlt halt Kraft. Oder der ist nicht beweglich oder kriegt schnell Rückenschmerzen, weil er, ne, keine Flexibilität hat, dann ist der ja trotzdem nicht zwangsweise super fit, sondern der ist sehr gut in einer Sportart. Ja? Das heißt, also da würde ich immer ansetzen, was verstehst du, lieber Kunde, unter Fitness? Und dann kann ich dir sagen, was wir gemeinsam machen können, damit wir dich in deiner Welt fitter machen. Ja, und das kann ja für den was völlig unterschiedlich sein. Also jemand, der am Schreibtisch Täter ist, der braucht eine andere Fitness als jemand, der auf dem Bau arbeitet oder den ganzen Tag stehen arbeitet. Jemand, der 18 ist und sehr dünn ist, hat vielleicht eine andere Zielsetzung als jemand, ne, der 30 ist und ein bisschen angedickt ist und sagt, okay, ich fühle mich fitter fühlen, wenn ich halt 10 Kilo weniger hätte. Ja, das heißt, also da muss man erstmal in den Kopf rein und den erklären, du, dass Fitness halt doch ein bisschen breit gefächerter ist. Ja, also da würde ich auf jeden Fall den ersten Ansatz sehen, aber dann bin ich hundertprozentig bei dir. Die meisten definieren fitter mit besser aussehen. So, und du kannst super gut aussehen und trotzdem musst du nicht fit sein. Du kannst wenig Körperfett haben, auch eine schöne Muskulatur, aber du kannst einen schlechten Schlafen, Herz-Kreislauf-System haben, was jenseits von Gut und Böse ist, ne, weil du immer nur super langsam Gewichte bewegst und überhaupt keine Ausdauerleistung hast. Ja, du kannst trotzdem, obwohl du total stabile Muskeln hast, funktionale Einschränkungen haben und Knieschmerzen, Schulterschmerzen. Und das ist ja auch nicht gerade selten, ne, bei Leuten, die eine schöne große Brustmuskulatur oder Schulter und Arme haben, ja, oder einen Nacken wie ein Stier, dass sie dann plötzlich dastehen und sagen, ja, okay, aber mir tut eigentlich alles weh. Ne? Mhm. Das heißt, also auch da muss man dann auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Ich glaube, dass allgemein dem Kunden, was dem Kunden allgemein gut tun würde, ist nicht zwangsweise das, was der Kunde gerne sehen würde. Mhm. Ich glaube, Fitness ist so die Mischung aus ganz vielen Bereichen, die dafür sorgen, dass du gesund bist. Und ich glaube, du musst erst gesund sein, um tatsächlich Fitness definieren zu können. Weil wir holen ja keinen ins Studio, der vorher fit war und kommt dann ins Studio, um fitter zu werden, sondern wir holen ja oft Leute ab, die schon Einschränkungen haben. Herz-Kreislauf-System, Bluthochdruck, Diabetes, Gelenkschmerzen und so weiter. Das heißt, unser erster Job ist erstmal, die mechanisch darauf vorzubereiten, Training ausführen zu können, also ein Kraftausdauertraining oder Kurs. Dann die in ein Gesundheitslevel zu bringen, dass die auch sicher trainieren können und dass das Training denen auch was bringt.
Da stimme ich dir absolut zu. Du hast es gerade so schön aufgezählt, die verschiedenen Bereiche. Und Das habe ich im Kopf verglichen mit meinem Vortrag, den ich schon mal in Firmen halte, wo es darum geht, was ist denn der Unterschied zwischen Sport oder einer Sportart und Gesundheitstraining? Und wenn ich dann den Begriff Fitness bzw. Gesundheitstraining erkläre, sage ich auch, das setzt sich zusammen aus den Komponenten Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Koordination. Und in all diesen Bereichen solltest du schulnotentechnisch nicht unbedingt auf 5 oder 6 stehen, ne, sondern mindestens auf ausreichend. Und wenn das alles vorhanden ist und einigermaßen im Lot und im Balance, dann sprechen wir über Gesundheit und vorhandene Fitness. Und dann können wir auch vielleicht näher einsteigen in, jetzt wünsche ich mir aber auch, sagen wir mal, eine definierte Schultermuskulatur, einen großen Bizeps oder.
Genau, und wer in jedem dieser Bereiche eine 3 hat, der ist tatsächlich fit. Wer aber nur super stark ist, ne, dafür in Ausdauer eine 6 hat, der ist halt nicht super fit, der ist halt nur super stark. Ja.
Sehr gut. So, jetzt nehmen wir uns mal meine Freundin raus, die hier hinkommt, eine Erstsportart hat und Fitness dafür machen möchte, um in dieser Sportart besser zu werden. Sie reitet. Ja, das heißt, da ist eine gewisse Rumpfmuskulatur schon vorhanden, aber die sagt so, das ein oder andere Mal, weil ich meinen Hauptberuf am Schreibtisch verbringe, habe ich aber Rückenschmerzen und ich merke, ich muss da noch mehr tun. Wie bringe ich die an die Kraftmaschinen und ins Widerstands- bzw. Krafttraining? Mit welcher Wiederholungszahl, mit wie viel Sätzen und wie oft soll die kommen?
Und auch das kann man ja gar nicht so pauschal sagen, ne? Weil so ein Jahr ist halt lang. Ja, das heißt, also da muss man das Training ja auch periodisieren. Also ich muss hier erstmal einen Einstieg finden. Das heißt, ich muss eine Grundtechnik aufbauen. Ja, das heißt, die muss ein Ganzkörpertraining irgendwie erstmal haben, dass sie die wichtigsten Muskelgruppen trainiert im Bereich Kraft-Ausdauertraining. Und dann muss wir eine Progression reinbekommen. Das heißt also, die Gewichte müssen langsam steigern oder die Leistung muss gesteigert werden, weil sonst bleibt der Körper, wie er ist. Und dann muss ich natürlich noch die Aspekte Koordination und sowas mit reinbekommen. Das heißt, das Training könnte zum Beispiel zu Beginn ein gerätegeführtes Training sein. Ja, oder ein Milon-Zirkel oder ne. Mhm. Und danach gehe ich halt irgendwann mal und source ein bisschen aus und gebe ihr einen Ausfallschritt, gebe ihr einen Kniebeuge, gebe ihr ein Kreuzheben, sodass wir auch noch ein bisschen mehr tatsächliches Core-Training drin haben, weil sie jetzt selber stabilisieren muss. Ja, das heißt, so klassischerweise hat man im Fitnessbereich immer angefangen mit so einem Kraft-Ausdauertraining, ne? 25 Wiederholungen, 3 Sätze, Ganzkörper.
Ja.
So, das heißt, das ist ein relativ leichtes Gewicht, relativ schnelle Übungsausführung, also eine langsame Trainingskadenz, ne? Das heißt, Kadenz bedeutet, ne, wie schnell ziehe ich zum Beispiel Gewicht runter und wie langsam lasse ich es wieder hoch. Mhm. Da war ich noch nie so ein Riesenfan von. Weil bei vielen Wiederholungen mit schneller Ausführung ist die Verletzungsgefahr aus meiner Sicht höher, als wenn ich die einen kürzeren Zeitraum etwas schwerer, geführter, langsamer arbeiten lasse. Mhm. Also lieber irgendwie 12 bis 15 Wiederholungen als ewig viele Sätze mit unheimlich vielen Wiederholungen. Aber das ist so ein klassisches Modell. So, das heißt aber, ich muss ihr die Bewegungsabläufe beibringen. Und da wäre ein Ganzkörpertraining fein. Jetzt hast du eine Freundin, die ist Reiterin. Das heißt, was die eh hat, ist Core-Stabilität. Weil die aufgrund des Reitens halt permanent ihren Rumpf unter Spannung hat. Mhm. Was sie dann aber auch noch hat, ist, die wird immer ihre Innenseite des Oberschenkels ansteuern, ja, um dem fertig Sporen zu geben. Ich bin jetzt kein Reiter, ne, aber um dem fertig Sporen zu geben, um halt da in gewisse Impulse zu setzen. So, das heißt, wenn die Rückenschmerzen hat, dann wirst du in den Adduktoren halt bei der, vor allen Dingen im Pectineus, einem der Hüftbeuger, extrem viel Spannung finden. Was die aber nicht hat beim Reiten, ist eine gute Außenrotation der Hüfte. Mhm. Na, das heißt, wenn die zum Beispiel aus dem Yoga eine Taube machen soll, dann wird die da wahrscheinlich eher an ihrer Grenze kommen. Also würde ich im Trainingsplan weniger den Innenschenkel irgendwie drin sehen, ja, der hypertrophiemäßig sowieso nicht so spannend ist zu trainieren, sondern würde halt tatsächlich Übungen einbauen, also eine Beinpresse, eine Außenrotationsübung. Also diese klassischen Stühle, ne, wo man das Bein halt ein Gewicht nach außen schiebt oder mit Bändern arbeiten, ja, oder aber auch im freien Training einen Sumo-Deadlift nennt man das, ne, mit einer breiten Schrittstellung. Oder wenn ihre Sprunggelenke das hergeben, auch an einem TRX mal in einen seitlichen Ausfallschritt gehen. Sodass ich aktiv Kraft und Länge trainiere und vor allen Dingen diese Gegenspieler zu dem, was sie im Sport sehr einseitig macht. Nimm mal als Beispiel einen Fußballer. Ein Fußballer hat so gut wie keine Kniestreckung mehr. Hört er auf, Fußball zu spielen, sollte man diese Kniestreckung wieder herstellen. So, wenn ich jetzt mit dem trainiere, dann muss ich ja nicht zwangsweise die Muskulatur, also einen Beinstrecker nehmen, ne, wo dieser Quadrizeps eh nochmal viel Spannung aufbaut, oder einen Beinbeuger, sondern sollte ich gucken, dass ich da mehr Range of Motion raushole für die Gesundheit und die Muskeln trainieren, die halt vielleicht beim Fußballspielen, naja, als Hilfsmuskulatur zwar dienen, aber nicht so im Fokus stehen. Und ansonsten musst du immer der Reiterin sagen, was da noch eine Rolle spielt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die eine starke Vorneigung hat, wenn die müde wird beim Reiten. Also, dass sie nicht permanent aufrecht sitzt, ne, und diese Lendenlordose hören kann. Also werden wir auch weniger vorne arbeiten müssen im Bereich Brustmuskulatur und Schulter, sondern eher hinterer Anteil Schulter, Rücken, aufrichtende Muskeln, Rückenstrecker. Ja, also ich würde eine Außenrotation kräftigen, ich würde einen Rücken kräftig machen, die Aufrichtung arbeiten, und ich würde eine Hüfte in einem Beweglichkeitstraining halt sehr beweglich halten. Mhm. Also sowas wie Five oder sowas, ne? Oder ein Mobilitätstraining oder gerne Yoga-Übungen, eine Cobra oder eine Übung, wo man auch die Innenschenkel öffnet. Ja, aber die Hüfte sollte auch mobil sein, auch bei der, weil die natürlich im Sport permanent Spannung aufbauen muss, und das muss sie auch, um die Eruption des Boden, ne, entgegenzuwirken. Ja, und um das Pferd wahrscheinlich unter Kontrolle zu halten.
Mhm, absolut. Wo du jetzt allerdings aufzählst, wie du den Trainingsplan gestalten würdest, denke ich tatsächlich, dass wir den ja fast 1:1 auf alle Sitzberufe übertragen können, richtig?
Absolut, ja. Und genauso dieser erwähnte Pectineus zusammen mit den anderen hüftbeugenden Muskeln hat extrem viel Spannung bei jedem, der halt eine sitzende Tätigkeit hat, eine fahrende Tätigkeit hat oder aber auch eine stehende Tätigkeit hat, die irgendwie einseitig ist. Ja. Also vom Prinzip her können wir die da sehr ähnlich abholen. Ja. Aber schau mal, der ganze Alltag neigt uns nach vorne. Das heißt, wir arbeiten eh schon nach vorne in die Richtung. Mhm. Bedeutet, in einem Studio aufrichtende Muskeln zu trainieren, macht immer Sinn. Ne? Über einen Rückenstrecker, über die großen Rückenmuskeln wie Latissimus, ne? Aber auch halt natürlich so im Bereich Hals-Nacken. Ja, dass wir auch da oder hintere Schulter und sowas, alles, was uns irgendwie wieder in eine aufrechte Position zieht, die müssen kräftig sein, die müssen aber auch genauso flexibel sein und beweglich, damit die Gelenke einen guten Weg gehen können in einer guten Position. Aber vereinfacht gesagt, vorne öffnen und hinten kräftigen, ja, würde erstmal als Basis schon mal ganz vielen Menschen helfen, anstatt halt hinten zu kräftigen und vorne zu kräftigen, also Leute halt dann eh in eine noch schlechtere Lage zu bringen, weil in dieser vorderen Muskelkette ja eh die schon Verkürzung haben. Wenn ich den ganzen Tag sitze, kann ich einen schwachen Bauch haben, aber der kann trotzdem total verspannt sein. Ja, das heißt, diese schwachen Bauchmuskeln schützen nicht davor, meine Hüfte und meinen Rücken in eine schlechte Position zu bringen. Die sind in der Anatomie zwar kein hüftbeugender Muskel, weil die nicht an der Wirbelsäule ansetzen, aber na, jetzt nehmen wir diese Pandemiezeit, irgendwie, ne, 8-9 Stunden gesessen, dann kurz aufgestanden, dann vielleicht im Heimfitness eine kleine Bauchübung gemacht und sich wieder hingesetzt. Ja, also selbst wer keine schwachen Bauchmuskeln hat, hat auf jeden Fall keine gut funktionierenden mehr.
Super Beispiele, sehr gut. So, jetzt möchte ich auf den Typen eingehen, der hier reinkommt. Mitte, Ende 20, eher etwas dünner, schlaksiger gebaut, und der sagt, so, ich habe gehört, von Hantelstämmen soll man guten Body kriegen. Ich will definitiv so schnell wie möglich, so viel wie möglich Muskeln aufbauen, um besser auszusehen. Ich habe das auch gegoogelt, zwischen 6 und 12 Wiederholungen soll man am schnellsten Muskeln aufbauen. Und kann ich das direkt hier machen? Welche Übungen soll ich machen? Wie würdest du an so einen Typen rantreten?
Also wenn der vorher noch nie trainiert hat, gilt ähnlich wie bei der Reiterin, die reinkommt, das Gleiche. Die muss erstmal, muss er die Grundtechniken lernen. Wir müssen Bänder, Sehnen, Kapseln, Muskulatur, Muskelhülle, Faszien und sowas vorbereiten darauf, dass er mechanisch an neue Leistung kommt. So, also ich persönlich würde mit dem erstmal einen Funktionstest machen. Ich würde gucken, Sprunggelenke, Knie, Hüfte, Schulterstand. Ja, also ist der mechanisch, wie fit ist der? Wenn der keine gute Sprunggelenksbeweglichkeit hat, braucht er noch keine Kniebeuge, dann könnte der zum Beispiel tatsächlich lieber erstmal in den Milon-Zirkel gehen. Dass wir diese Grundkraft erstmal aufbauen und ansteuern. So, und parallel würde ich mit dem aber auch an Beweglichkeit und Koordination arbeiten. Also wir müssen erstmal die Grundvoraussetzung schaffen, dass der mit 6 bis 12 Wiederholungen, ne, oder 6 bis 15 ist eigentlich die Definition für Hypertrophie tatsächlich, ne? Wenn man das ganz streng nimmt. Ja, aber es kursiert halt alles, ne? 6 bis 8, 6 bis 5, 5 bis 6, ne? 8 Wiederholungen darf es nicht mehr als 10 machen, weil eigentlich interessiert dem Körper oder die Muskeln nur die Zeit unter Spannung. Ne? Aber das sind so Definitionen, die man halt findet. So, dann, wenn der aber dann halt 3, 4, Wochen mal trainiert hat und ich habe ein bisschen aus dem Weg geschaffen, dann würde ich so langsam anfangen, dem auch das zu geben, was der möchte. Weil der möchte ja gerne an einem freien Gerät trainieren, also ein Kurzhanteldrücken machen oder ein Bankdrücken machen. Aber auch da geht das Gleiche. Erst Technik, dann Gewicht. Ja? Mhm. Das heißt also da langsam steigern im Gewicht, aber vor allen Dingen Wert auf die Technik legen. Also den Weg, den die Hantel geht und die Spannung, die an den richtigen Stellen aufgebaut wird. So, und wenn das dann vielleicht nach 3 Monaten, 6 Monaten der Fall ist, dann wird er wirklich in den Bereich kommen, wo er nennenswert Muskeln aufbaut. Jetzt passiert aber in diesen ersten 6 Monaten eine Menge, weil der hat vorher halt gar nicht bewegt. Das heißt, die ersten Erfolge hat er auch trotzdem. Also auch wenn er am Minon trainiert oder auch wenn er im gerätegeführten Training sonst unterwegs ist. Aber das ist ja nicht, was der will. Der will ja maximalen Muskelaufbau. Nur der muss verstehen halt, dass er halt erst Technik, dann können wir Gewicht bewegen und dass der Muskel nicht lesen kann, ob da jetzt 20 Kilo draufsteht oder ob ich 8 Wiederholungen gemacht hat, sondern dass der Muskel nur reagiert, wenn er regelmäßig Reize bekommt, eine Pause zur Anpassung und dann einen Reiz bekommt, der erstmal gleich oder höher ist. Ja, so dass wir halt dieses Haus auch weiter aufbauen können. So, und dann, wenn der aber soweit ist, würde ich halt versuchen, in den ersten 3 bis 6 Monaten dem die wichtigsten Grundübungen des Krafttrainings beizubringen. Mhm. Und das ist die geschlossene Kette. Das wäre die Kniebeuge, das Kreuzheben, das Bankdrücken, der Klimmzug, das Schulterpressen. Und damit hätte er eine ganz solide Grundausstattung an Übungen, die hervorragend dafür geeignet sind, Funktion herzustellen, Muskulatur aufzubauen, Gelenkannäherung zu gewährleisten, ja, eine gute Range of Motion, wie man das nennt, ne, herzustellen und vor allen Dingen zu behalten. Und mit dem wir die größten Muskelgruppen effektiv trainieren. So, und dann muss man rundherum noch so ein bisschen das packen, was der gerne hatte. Ne? Der will ja nicht nur funktionierende Muskeln, sondern der will schöne Muskeln. Also gehört da noch ein Bizeps-Curl, ein Trizeps-Drücken, ein Schulterdrücken, ein Seitheben, ein Frontheben, eine hintere Schulter und sowas rein. Also dann geht man halt mehr noch in diese Isolationsübung mit rein, ne? Ein Butterfly oder ähnliches. Ja, aber Grundübungen sollten die Basis eines jedes Trainingsplans sein und die größten Muskeln würde ich halt auch mit entsprechender mehr Intensität trainieren wollen oder mit mehr Präzision trainieren wollen und da sind nun mal Oberschenkel, Gesäß, ne? Also Beine generell, Beine, Rücken, Brust und Arme werden wieder ein bisschen kleiner, auch wenn Männer es nicht gerne hören, ne? Aber Brust ist halt kein riesengroßer Muskel im Vergleich zu einem Gesäß oder einem großen Rückenmuskel. Mhm.
Wenn der mich dann fragt, sag mal, braucht der Muskel immer die vollen 48 Stunden Pause? Wie berate ich ihn in dieser Hinsicht?
Vielleicht muss man erstmal erklären, wo das herkommt. Ne? Also es gibt dieses Superkompensationsprinzip. Das heißt, ich setze heute einen Trainingsreiz. Beim Training wächst der Muskel nicht, sondern ich zerstöre Proteinstrukturen oder zerstöre Muskulatur. Und in der Zeit, wo ich nicht trainiere, regeneriert der Muskel und baut wieder auf. Also füllt das quasi wieder auf und macht es ein bisschen stärker, ein bisschen muskulöser, als es vorher war, um sich auf die nächste Anpassung vorzubereiten. So, das würde zum Beispiel heißen, ich mache Montag eine Beinpresse, Dienstag nicht, Mittwoch nicht, Donnerstag wieder. Ja, das heißt also, in dieser Pause wäre der Muskel gewachsen. Desto größer der Muskel, hat man früher gesagt, desto größer ist diese Anpassungszeit, also zwischen 24 Stunden und 72 Stunden, bis der Muskel vollständig erhöht wäre. Mhm. Würde aber auch heißen, wenn ich mitten in der Regenerationspause schon einen Reiz setze und der Körper sich nicht voll erholt hat, würde ich anstatt Muskelaufbau eher Muskelabbau betreiben. Ich setze den Reiz zu früh und der Muskel hat sich nicht vollständig erholt. So, und das kann man aber gar nicht so pauschal halt sagen, ne? Weil sonst würden ganz viele Leistungssportler eigentlich gar keine Muskulatur aufbauen, die täglich trainieren, die mehrfach trainieren, ne? Also die auch teilweise verschiedene Reize in Muskulatur setzen. Aber es ist erstmal ein Modell, mit dem man vor allen Dingen am Anfang mit Sicherheit sehr gut fährt. Montag, Mittwoch, Freitag zu trainieren, bringt einem Anfänger wahrscheinlich mehr als Montag bis Samstag und einen Tag Pause. Ja, oder als Montag bis Samstag morgens und abends trainieren, weil in irgendeiner Bodybuilding-Zeitschrift, ne, der Mr. Olympia das auch so macht. Der hat ein bisschen andere Grundvoraussetzungen. Der Muskel wächst in der Pause. So, aber nach 24 Stunden sollte ein Muskel gut erholt sein, wenn der in dieser Zeit ausreichend Schlaf bekommen hat, ausreichend Ruhe, ja, regenerative Maßnahmen, ne, Kaltduschen, Halbwarmduschen, Heißbaden etc. Ja, und vor allen Dingen eine ausreichende Nährstoffversorgung. Weil ohne eine angepasste Ernährung bringt das dann nämlich auch wieder nichts. Ne?
Richtig, da hatte ich mir nämlich direkt den Spruch zugeschrieben, wer Muskeln will, muss richtig essen. Darüber gibt es ja auch schon tolle Folgen mit uns. Switcht vielleicht mal zurück, da findet ihr sehr, sehr wertvolle Podcast-Folgen von Peter, wo er das auch gut erklärt, was ihr da alles braucht. Wenn ich ihm das erkläre und wenn der dann sagt, ja, ich bin aber hochmotiviert und ich habe jetzt auch Zeit, jeden Tag zu kommen, kann ich denn dann von Anfang an einen Splitplan trainieren? Würdest du sowas befürworten?
Es kommt halt darauf an, wie gut der Kunde funktioniert. Also, hat er gute Gelenkstellung, bringt eine gute Grundvoraussetzung rein, ist er nicht vorher verletzt gewesen, kann er die Übung korrekt ausführen, ja, ohne dass du die ganze Zeit daneben stehst, dann warum nicht? Wenn der aber technisch noch Defizite hat, mechanische Einschränkungen hat, dann würde ich das ungern sehen. Ja, und jetzt muss man vielleicht das mal Training noch aus einem ganz anderen Blickpunkt sehen. Also wir haben Training und es gibt auch Wettkämpfe. Und wenn jemand auf einem Wettkampf ist, dann hat das mit Training nichts zu tun. Auf einem Wettkampf ruft er das ab, was der vorher trainiert hat. Dann gibt es Training, das moderat ist, Training, das ganz leicht ist und Training, das hochintensiv ist, das dem Wettkampf sehr nahe kommt. So, das heißt, beim hochintensiven Training habe ich zwar im Gesamtsystem den höchsten Reiz im Körper, aber die geringste Wahrscheinlichkeit, besser zu werden. In einem moderaten Training, also ein Training, wo ich jetzt noch mit dir mich normal unterhalten kann bei, wo mein Herzfrequenz nicht auf 178 ist, kann ich am meisten auch auf die korrekte Ausführung achten. Ja, das heißt, also jetzt nehmen wir, keine Ahnung, irgendeine relativ einfache Übung, wie zum Beispiel ein Kurzhantelbankdrücken oder so. Wenn ich das jetzt ganz in Ruhe ausführe, ich möchte 15 Wiederholungen machen und ich nehme 2 Sekunden für hoch, 1 Sekunde für tief oder was auch immer, ne? Aber mache das ganz kontrolliert mit meiner Atmung und einem Gewicht, was nicht mein Wettkampfgewicht ist, dann kann ich das korrekt ausführen. So, jetzt will ich aber auf dem Wettkampf halt das Maximale drücken, nehme ein sehr schweres Gewicht. Das wird wahrscheinlich auch manchmal leider zulasten der Technik gehen. So, und jetzt will ich das aber lernen. Also ist das Lerngewicht wahrscheinlich super, super gering. Ne, das heißt also, ich erlerne keine Fähigkeiten in meinem Trainingsgewicht, sondern im Gewicht darunter. Ja? Oder ich nehme mal ein anderes Beispiel, ich glaube, das ist besser zu erklären. Ein Kunde kann keinen Seil springen, möchte aber an einer Seilspringmeisterschaft teilnehmen. Wenn der jetzt so schnell wie möglich probiert, Seil zu springen, dann wird er nicht besser werden. Der wird haken, der wird immer wieder hängen bleiben, der wird sich wehtun. Ja? Das heißt, der lernt erstmal Seilspringen mit langsamen Wiederholungen, ne? Pause springen, Pause springen, Pause springen. So, dann wird er irgendwann besser und kann 1 Minute am Stück springen. Wenn er 1 Minute am Stück springen kann, dann kann ich auch daran arbeiten, dass der in der Minute öfter über das Seil springt. Ja, das heißt, aber das ist halt natürlich der Weg im Training. Und jetzt soll der im Wettkampf meinetwegen 200 Sprünge in 1 Minute machen. Ja, da muss die Technik sitzen. Da hat er keine Zeit mehr darüber nachzudenken, was mache ich jetzt? So, und aus dem Aspekt muss man sich Training auch angucken. Also, welche Übungen muss ich erstmal technisch lernen? Also, wo brauche ich eigentlich gar kein Gewicht? Na, was muss ich erstmal wirklich oft gemacht haben, damit ich es nachher mit Gewicht sicher machen kann? Und wie oft muss ich es danach sicher gemacht haben, um es in einem Wettkampf abrufen zu können. Und das ist wiederum auch eine andere Zielsetzung, aber auch eine Betrachtungsweise, die wir oft auf Training gar nicht haben. Also Leute fangen an zu joggen und wollen 1/2 Stunde laufen und laufen diese 1/2 Stunde, egal was kommt. Dann laufen die beim nächsten Mal wieder die 1/2 Stunde. Ja, dann werden die zwar schon langsam besser. Das hat nur mit Trainingsplanung und Trainingssteuerung nichts zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt aber anstatt 30 Minuten die ersten 2 Minuten laufe, 2 Minuten gehe, 2 Minuten laufe, also meinem Körper, Sehnen, Bänder und Herz-Kreislauf-System eine Chance gebe, sich anzupassen, werde ich diese 30 Minuten in einer viel, viel besseren Geschwindigkeit, Technik, Ausführung und werde wahrscheinlich viel weiter kommen, wenn ich es mit einer Trainingssteuerung und Trainingsplanung aufgebaut habe. So, und wir denken leider oder auch einige unserer Kunden leider da oft sehr stumpf und denken einfach machen. Ja, ich mag ja gerne so funktionales Training oder mache ja gerne CrossFit und so Geschichten. Da gibt es halt Leute, die einfach nur ballern. Ja, das kann man nicht anders sagen. Die kommen rein und geben immer Vollgas. Technikkatastrophe, aber Hauptsache Vollgas. Hauptsache Puls auf 180, Hauptsache klatschnass danach. So wird man aber nicht besser. Na, das heißt, woran ich eigentlich appellieren möchte, der Kunde braucht einen Trainer. Ne? Ihr müsst das in die Hand nehmen, dem Kunden die richtige Beratung zu geben, dass der weiß, wie laufe ich am besten die 30 Minuten, wie komme ich am schnellsten in mein Trainingsziel. Und nochmal, da fangen wir ganz vorne an. Ich muss den Kunden erstmal da abholen, wo er ist. Da muss ich gucken, was kann der, was muss der noch lernen. Wenn er es gelernt hat, dann kann er machen. Und wenn er das alles gemacht hat, könnte der auch irgendwann, wenn er möchte, auf einen Wettkampf.
Sehr schön. Ich wollte gerne noch als Thema aufgreifen, ich schmeiß mal in den Raum, subjektives Empfinden versus festgelegte Krafttests, um das richtige Trainingsgewicht herauszufinden. Und ich war wirklich fasziniert, Peter. Du weißt ja, wir haben vor einer Woche ungefähr wurde hier der Milon Q-Zirkel aufgebaut. Und ich bin fasziniert wirklich von der Technik, wie das da umgesetzt wird, die technische Unterstützung für den Trainer, wie die Krafttests ablaufen und wie dann auch visuell der Kunde durch das Training geführt wird, um die richtige Geschwindigkeit zu absolvieren, je nach Trainingsziel etc. pp. Und da konnte ich nochmal ganz klar beobachten, wo ich vorher gesehen habe, ich glaube, derjenige hat das immer nur subjektiv beurteilt, auch welches Gewicht, welche Hantel, welches Gewicht stecke ich denn jetzt heute ab, an welchem Gerät und wie konnte ich den da in dem Zirkel dann mal mit einem gemessenen Ergebnis beobachten, dass er wirklich trainiert hat. Das war unfassbar.
Ja, man muss bei Milon Q halt sagen, du kannst diesen Krafttest machen, sicher, mit Menschen, die technisch noch keine Kniebeuge oder Bankdrücken oder sowas können. Und das ist halt der riesengroße Unterschied. Ja? Mhm. Also nimm doch mal diesen Jungen, der reinkommt und gerne Muskel aufbauen möchte. Das heißt, um seine tatsächlichen oder gute Trainingsgewichte zu ermitteln, müsste ich jetzt erstmal wissen, wie viel kann der zum Beispiel maximal einmal in der Kniebeuge bewegen. Problem ist, der kann noch keine Kniebeuge. Mhm. Ja, der kann das technisch noch nicht. Aber die Beinpresse ist dann so sicher oder das Gerät, an dem man den Krafttest macht, dass sie sich dabei nicht verletzen wird und wir den tatsächlichen Status quo seiner jetzigen Performance und Ansteuerung und was alles so bei Kraft eine Rolle spielt, bekommen. Das heißt, der Kunde kommt rein, du setzt ihn ins Q, machst einen Krafttest und weißt, der kann jetzt nur als Beispiel 100 Kilogramm mit den Beinen nach vorne bewegen. Und jetzt kann das Gerät hingehen und einen optimalen Trainingsbereich ausrechnen. Mhm. So nehme ich den gleichen Kunden und möchte das in einem freien Training machen, kann ich das nicht, weil der mir schon mit der 20-Kilo-Stange fast zusammenbricht, weil er nicht weiß, wo soll er hin mit der Kraft. Ja, weil der Körper überhaupt nicht weiß, wie er das ansteuern soll. So, und das macht dieses System auch so schön für den Einstieg. Und auch das ist eigentlich Unsinn, weil am Milon Q kannst du immer wieder und immer trainieren. Mhm. No, ich würde nur trotzdem auch gerne mal ab und zu freies Training sehen oder die Kombination. Ja, oder der Wolf Harvard, ne, auch der Chef von Milon, der macht das ja auch. Der geht vorher ins Q und geht danach noch an die freien Geräte oder auch andersrum. Also macht eine Kniebeuge oder ein Kreuzheben und geht danach aber nochmal an die Geräte und trainiert seine Beinrückseite. Also es ist ja auch nicht entweder oder. Nur jetzt ist Wolf halt ein trainierter Athlet. Der kann halt beides. Ja, und deswegen ist das Tool, was ihr jetzt habt, halt für den Einstieg, auch für den Muskelaufbau halt hervorragend, weil wir ein sehr planbares, messbares, sicheres Training haben. Und was am Anfang immer im Vordergrund stehen muss, ist die maximale Sicherung unseres Kunden oder die Sicherheit des Kunden. Weil wenn ich halt gerne 10 Kilo Muskelmasse aufbauen möchte und verletze mich im zweiten Training, dann wird das nichts, ne? Mhm. Das ist Milon Q einfach großartig dazu, diese ganze Isokinetik, ne, so lange Spannung halten mit der Muskulatur, auch nach Verletzungen, nach Wiedereinstieg ins Training kann man ganz toll daran arbeiten. Also ein wahnsinnig gutes Instrument. Und grundsätzlich würde ich mal, wenn jemand ein Milon Q hat oder Milon generell hat, ich würde die Krafttests nur daran machen. Ja, Funktionstests kannst du noch anders machen, also Beweglichkeit müssen wir uns ein bisschen anders anschauen, aber ich würde erstmal die Kunden immer die ersten 8 bis 12 Wochen über die Krafttests abholen und gerade dort auch, weil wir ja konzentrisch, exzentrisch nennt sich das ja Arbeit, ne? Wir haben permanent Spannung in der Muskulatur, das heißt die Verletzungsgefahr dabei ist eigentlich gleich null. Das ist bei einer freien Übung halt schon mal, wenn die noch nicht technisch korrekt ausgeführt wird, halt eher höher ist. Also ein perfekter Einstieg für den Anfänger und ein perfektes ergänzendes Training für den Fortgeschrittenen in Kombination mit einem freien Training.
Das stimmt. Ich musste es auch feststellen, dass ich mal wieder Muskelkater an Zonen hatte, wo ich lange keinen Muskelkater hatte.
Sehr schön.
Ich habe mich ein bisschen verausgabt, ja. So, 2 Sachen habe ich noch auf meinem Kärtchen stehen. In welchem Rhythmus sollte man wechseln zwischen Hypertrophietraining, Maximalkrafttraining und Kraftausdauer? gehen wir mal davon aus, man ist jetzt wirklich schon einige Zeit im Studio, man kennt alle Bereiche, man hat eine gute Qualität im Training, eine gute Sicherheit. Was empfiehlst du jemanden, wie sollte er wechseln?
Ja, Kraftausdauer ist da aus meiner Sicht das Unwichtigste. Ja, also tatsächlich, ne, diese vielen Wiederholungen und sowas, und das hat sich früher auch mal so gehalten, ja, wenn du viele Wiederholungen machst, dann ist das so das Definitionstraining für einen Kraftsportler und so, ne? Mhm. Und das ist tatsächlich, ne, also es gab dann auch so Definitionsübungen, Butterfly machst du für eine schöne Brustmuskulatur, Bankdrücken machst du für eine starke Brustmuskulatur, und das ist erstmal Unsinn, ne? Weil ich kann ja alles so gestalten, dass es ein richtiger Muskelaufbaureiz ist. So, für mich ist tatsächlich am wichtigsten das Maximalkrafttraining. Was ich nur nicht ständig machen muss, ist meine Maximalkraft testen. Die sollte ich halt phasenweise testen. Mhm. Ja, aber ich würde immer wieder Zyklen von 4 bis 8 Wochen einbauen, indem ich in meinem Maximalkrafttraining unterwegs wäre. Weil diese Basis sind diese großen Grundübungen. Und beim Maximalkrafttraining brauche ich auch nicht ein Ganzkörpertraining, sondern die Kniebeuge, das Bankdrücken, das Kreuzheben, der Klimmzug zum Beispiel oder Schulterpressen noch. Ne? Also da habe ich sowas ganz Solides. So, das heißt, das würde ich regelmäßig mit einbauen, weil mir das bei allen anderen Bereichen hilft. Desto höher die Maximalkraft, desto höher kann ich den Reiz setzen in der nächsten Phase im Hypertrophietraining. Also vereinfacht gesagt, kann ich 100 Kilo Knie beugen einmal, habe dann ein Maximalkrafttraining gemacht und kann das plötzlich 120 Kilo beugen als Maximalkraft, dann werde ich auch im nächsten Phase zwischen diesen 6 und 15 Wiederholungen einen höheren Muskelreiz setzen können, dadurch, dass ich mehr Gewicht länger bewegen kann. So, das heißt, zwischen diesen beiden Phasen würde ich eigentlich relativ viel abwechseln. Das Kraftausdauertraining, ja, das muss man zwischendurch auch mal machen, aber das ist eigentlich für diesen maximalen Muskelaufbau dann in dem Fall nicht mehr so wichtig. Es sei denn, du bist ein totaler Anfänger. Ne? Das heißt, ich würde aber diese Maximalkraftphasen immer auf 4 bis 6 Wochen reduzieren und halt auf die großen Grundübungen reduzieren.
Okay. Ja? Das schreibe ich unseren Zuhörern mit unten in den Feed, dass die da nochmal lesen können, welche Grundübungen sind das, die du jetzt genannt hast, und vielleicht kann ich da so eine kleine Zusammenfassung auch.
Genau, nur dann wäre noch ganz wichtig, wenn ich Maximalkraft trainiere, heißt das nicht, dass ich eine Wiederholung mache, sondern ich mache zu Beginn meines Zyklus, teste ich aus, wie viel kann ich Knie beugen, wie viel kann ich Kreuzheben, wie viel kann ich Bank drücken. So, und dann brauche ich ein Trainingsschema, und da gibt es verschiedene Varianten. Ja, also klassisch ist zum Beispiel, man macht so ein 5-3-1. Das heißt, man fängt an und macht 3x5 Wiederholungen, meinetwegen mit 60 Kilo, ja, mit 60% von diesen 100 Kilo. Dann steigert man das langsam und also steigert langsam die Gewichte. Also guckt, wie lange schaffe ich 3x5 Wiederholungen, 60 Kilo, 70 Kilo, 75 Kilo, 80 Kilo. So, wenn es dann nicht mehr weitergeht, wechsle ich auf 3 Wiederholungen, mache 3 Sätze mit 5 Wiederholungen und mache dann nochmal 2-3 Sätze mit nur 3 Wiederholungen, also mehr Gewicht, Wiederholungszahl runter. Dann nochmal vielleicht in den letzten 2 Wochen gehe ich hin, mache 5 Wiederholungen, 3 Wiederholungen, 3 Wiederholungen, 1, 1, 1. Das heißt, dann teste ich tatsächlich aus, wie viel stärker bin ich geworden. Na, das heißt, es muss auch da bitte mit einem Trainer gearbeitet werden, weil das muss Sinn und Verstand haben. Dazu, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ich mache Kreuzheben im Maximalkrafttraining. Dann gibt es dazu unterstützende Übungen. Das heißt, also man geht dann nicht nur ins Studio, macht 3x5 Wiederholungen und geht wieder raus, sondern dann muss sich der Trainer angucken, okay, welche Assistenzübung braucht er noch, um in dieser Disziplin seine Maximalkraft steigern zu können. Und das kann durchaus schon wieder eine isolierte Übung sein, wie ein Beinbizeps oder so, ne? Also, dass man so einen Bizeps-Curl in der Beinrückseite macht. Mhm. Ja? Oder es kann sein, dass man einen Ausfallschritt einbaut. Ja, so ein Bulgarian Split oder so, ne? Dass man halt von der Trainingsbank quasi einseitig runterarbeitet, dass man, weil da wischt man auch stark die hintere Kette, Rückseite, Oberschenkel und Gesäßmuskulatur, die auch da eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Ne, also auch deswegen so in einem Podcast kurz zu sagen, mach das und das, ist relativ schwierig. Optimalerweise haben wir einen Trainingsplan, einen Trainer, der es steuert, einen Trainer, der bei der Testung dabei ist, ja, und auch guckt, dass wir die gleichen Bedingungen haben, wenn wir wieder testen, und dann wirklich mit Sinn und Verstand in diese K-Phase gehen. Weil Maximalkraft heißt leider für viele Männer einfach immer so schwer wie möglich. Ne? Mhm. Muskelaufbau heißt dann auch, ne, so schwer wie möglich, wie ich 6 Wiederholungen schaffe. Ja, und das verzeiht dir der Körper eine Zeit lang, aber bestimmt nicht auf Dauer. Ja. Aber um das kurz zusammenzufassen, Maximalkraft, Hypertrophie, da würde ich oft zwischenwechseln. Und dann kann man natürlich auch mal eine Kraftausdauerphase reinbringen. Aber die Kraftausdauerphase ist von daher für mich nicht spannend, weil die den niedrigsten Wert in der Zelle hat. Na, das heißt, also möchte jemand eine straffe, schöne, starke Muskulatur, wird er mit Kraftausdauertraining da am wenigsten erreichen. Der wird im Bereich Hypertrophie und Maximalkraft einen ganz anderen Wert erreichen, als mit vielen Wiederholungen mit einem leichten Gewicht.
Finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, gerade wo eine Zeit lang mal nur mit den Booty-Bändern das Training vielleicht auch aufgrund der Corona-Zeit des Lockdowns so gehypt wurde. Aber ich glaube, wenn du auch gerade als Frau schöne, straffe Muskeln haben möchtest, einen definierten Körper, wirst du irgendwann ums Widerstandstraining nicht drumherum kommen.
Und auch um die 6 bis 15 Wiederholungen nicht. Ja. Ne?
Sehr schön. Letzte Frage, Peter. Ich glaube, die können wir aber ziemlich schnell abhandeln. Die Zeit ist fortgeschritten. Jeglicher Trainingsbereich stärkt das Immunsystem. Ist das eine richtige Aussage? Auch auf die jetzige Zeit bezogen, wo doch viele mit grippalen Effekten unterwegs sind.
Also wenn man krank ist, sollte man grundsätzlich nicht trainieren. Ne? Ich glaube, das weiß jeder, dass das irgendwie so auf die Herzkranzgefäße steigern kann. Ne? Weil wir haben natürlich auch einen extrem erhöhten Stresslevel im Körper. Wenn der Körper krank ist und wir bekommen Gliederschmerzen, sollte man die Gliederschmerzen nicht reintrainieren. Das sind eindeutige Zeichen vom Körper, dass er nicht trainieren möchte. So, ja, aber ganz am Anfang haben wir gesagt, wichtig ist, dass du regelmäßig trainierst. Zu oft trainieren wird nicht das Immunsystem stärken, sondern wird das Immunsystem schwächen. Das heißt, also wer trotz wenig Schlaf, einer schlechten Ernährung 5-6 Mal die Woche hochintensiv trainiert, aber die anderen wichtigen Aspekte des Körpers nicht berücksichtigt, der wird eine höhere Infektanfälligkeit bekommen. So, das heißt, da ist die Dosis, ne, die Häufigkeit und jetzt nimm mal, selbst wenn jemand 5-mal die Woche eine Stunde intensiv trainiert, dann hat dieser Tag halt immer noch 23 andere Stunden. Das heißt also, ganz entscheidend ist, was macht der in diesen 23 anderen Stunden? Wie isst der? Wie schläft der? Wie lebt der? Ne? Liebt der? Lacht der? Hat er Freude im Leben? Ja, oder hat er nur Stress und nur Ärger? Dann wird der Infekt, die Infektanfälligkeit höher. Wir müssen eine Balance finden. Ne? Und ich glaube, gerade auch bei dir im Bereich des Yogas und sowas, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil. Aber nur wenn ich diese ganzen Dinge in Balance halte, kann ein Immunsystem auch gut und stark uns durch den Winter bringen.
Das hast du schön gesagt. Genau. Ich glaube auch, dass der Fitnesstrainer heutzutage eher ein ganzheitlicher Coach ist. Gerade in unserer Arbeit, wie du arbeitest, wie ich arbeite, sehe ich das immer mehr. Man ist Schlafcoach, Ernährungscoach, ja, fürs Training zuständig, für den Trainingsplan, aber auch für alles andere, was drumherum ist. Das Training an sich hier im Studio ist so ein Blick durch Schlüsselloch und ich wünsche mir auch immer von den Kunden, dass sie die Tür aufmachen, dass sie mich alles sehen lassen und dann kann ich auch den ganzheitlichen Coach bieten.
Und das Schöne ist ja auch gerade bei Anlagen wie bei euch, ne, wir müssen ja nicht mehr schätzen. Ihr könnt mit Milon Q einen Krafttest machen. Das heißt, wir wissen, wir holen die ab. Wir können einen Herz-Kreislauf-Test machen. Du hattest den Michael Banderenko immer dabei. Ne? Wir können mit Polar messen. Wir können während des Trainings messen. Wir können Schlaf messen. Wir können ne, diese Herzvariablen sehen. Also wie schläft er, wie viel Stress hat er gerade. Ja, wir können eine Bioimpedanzmessung machen. Wir können wirklich gucken, wo fehlt Muskulatur, ne? Wo ist Muskulatur nicht ausreichend, nicht stark genug. Ja, wir können halt messen, ob der gesundes oder ungesundes Fett am Körper mit sich rumträgt. Ja, ich weiß, wir sind keine Mediziner im Fitnessbereich und werden noch nicht so angesehen, aber wir können so viel mehr als nur schöne Leute produzieren. Das heißt, wir haben ja mittlerweile wirklich alle Möglichkeiten dieser Welt, um auf den Kunden ein zugeschnittenes Training zu machen oder zu erstellen. Der muss uns nur das Vertrauen schenken, zu uns kommen und dann halt auch regelmäßig kommen und sich gemeinsam mit uns an sich arbeiten. Und dann kriegen wir ein gesundes Immunsystem hin, straffes Gewebe, ein guter Herz-Kreislauf, eine gute Flexibilität, wenig Schmerz im System. Und damit wären wir auch wieder am Anfang. Das, was wir so als Fitness definieren, wäre dann möglich, wenn man halt misst, trainiert, wieder misst und gezielt trainiert.
Das hast du schön zusammengefasst, Peter. Siehst du dich selber eigentlich gerade in der Videoaufnahme? Du sitzt gerade da mit so schöner Sonne im Rücken, dass es aussieht, als wenn du eine Erleuchtung hättest.
Der Nebel ist weg. Ich sehe das. Ich sehe aus wie ein Teletubby über meine Haare. Man sieht nur noch meine Haare, die hochstehen. Ja, aber die Sonne strahlt mir jetzt in den Rücken und es wird auch gerade richtig warm.
Ja. Ja, total schön. Ein schöner Zeitpunkt, um diesen Podcast mit einem riesen Dankeschön zu beenden und dir noch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Auf ein baldiges Wiederhören.
Ebenso, bis bald und dir auch einen schönen Tag.
Danke.